Wir haben also gesehen, ich kann boolesche Funktionen auch mit Multiplexern zu realisieren. Das heißt, wir kennen jetzt mittlerweile zwei Methoden, mit denen die Funktionen realisieren kann. Einmal natürlich direkt mit Gattern, also mit und/oder-Gattern oder entsprechend auch Nicht-Gattern. Oder die zweite Methode, ich kann Multiplexer benutzen, wobei ich eben, wenn ich n Variablen, eine Funktion von n Variablen habe, mindestens 2 hoch n minus 1 zu 1 Multiplexer benötige. Gut, ja, das war es, was ich eigentlich zu Multiplexern sagen wollte. Zunächst mal auch nochmal kurz auf Demultiplexer. Ich wollte kurz mal auf Demultiplexer eingehen. Wie kann man Demultiplexer bauen? Hier mal eine Funktionstabelle. Ich meine, Demultiplexer heißt ja, ich möchte einen Eingang auf einen von n verschiedenen Ausgängen legen. Wobei hier noch eine gewisse Uneindeutigkeit zu betrachten ist. Die Frage ist, was mache ich mit den Ausgängen, die nicht ausgewählt sind? Und da kann ich zwei, in der Regel kann ich mir zwei Dinge ausdenken. Ich mache es konstant auf 0 oder ich mache es konstant auf 1. Übliche Methoden, was man tun kann. Hier an der Stelle habe ich mal die Variante gewählt, dass die Ausgänge sozusagen, die nicht freigeschaltet sind, also auf 1 belegt werden. Das heißt also, wenn ich hier die Tafel hier, wenn ich also jetzt hier den Demultiplexer habe, zum Beispiel ein Eingang, 4 Ausgänge, hier 2 Steuereingänge, dann bedeutet das zum Beispiel, wenn ich hier jetzt eben eine 0,0 anlege, sollte es bedeuten, dass hier der Eingang E hier auf den Ausgang A0 geschaltet wird und alle anderen sollen jetzt hier 1 sein. Man kann es auch umgekehrt machen, man kann es auch zu 0 machen. Dass ich hier 1 gewählt habe, hat einen gewissen didaktischen Grund auch nur. Man kann nämlich nachher sehen, dass hier im Prinzip, wo man beim Multiplexer die Minterme haben, dass da die Maxterme rauskommen. Wenn ich es zu 0 machen würde, würden auch die Minterme rauskommen. Also im Prinzip ist eine Frage, was ich bei der Realisierung mache. Wenn ich das zu 0 mache, passiert ziemlich analog das, was beim Multiplexer passiert. Wenn ich es zu 1 mache, passiert ein bisschen was anderes. Deswegen einfach, dass man das auch mal sehen kann. In eine andere Richtung. Gut, dementsprechend kriegen wir hier eine Funktionstafel jetzt von zwei Funktionen. Wir haben also unseren Select-Eingang, also unseren Auswahleingang, unseren Dateneingang. Und wir sagen, na gut, wenn Select gleich 0 ist, dann wollen wir unseren Eingang auf F0 schalten. Das heißt, der Eingang hier wird dann direkt darauf abgebildet, während F1 1 sein soll, konstant 1. Hingegen, wenn Select gleich 1 ist, dann möchten wir unser Eingang E jetzt auf F1 abgebildet haben, während F0 entsprechend konstant 1 ist. Gut, das heißt, wir kriegen hier zwei sehr einfache KV-Diagramme, jeweils von zwei Variablen, ESL, nämlich einmal für die Funktion F0, einmal für die Funktion F1. Und Sie sehen, hier haben wir jetzt deutlich weniger Nullen als Einsen. Das heißt, wenn Sie hier die Nullen und Einsen ins KV-Diagramm eintragen, ist es sehr sinnvoll, sich die Nullen rauszusuchen, ist weniger Arbeit. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel die Funktion F0, haben wir genau dann eine Null, wenn SEL und E gleich 0 sind. Das ist genau diese Null hier. Alles andere ist 1. Und die Funktion F1 ist genau dann 0, wenn SEL gleich 1 und E gleich 0 ist. Das ist genau diese Null, alles andere ist 1. So, und jetzt können wir im Prinzip hergehen und die Funktion realisieren. Hier ist es jetzt einer der wenigen einfachen Fälle, wo es völlig egal ist, ob wir jetzt eine disjunktive oder konjunktive Minimalform bilden. Die kommt nämlich selber raus. Wenn wir eine disjunktive Minimalform bilden, dann haben wir hier die beiden Primimplikanten. Gut, der Primimplikant ist SEL und der Primimplikant ist EE, das heißt, wir kriegen SEL oder E. Das heißt, F0 ist SEL oder E. Hätten wir jetzt eine konjunktive Minimalform gewählt, dann hätten wir nur einen Primimplikat, das ist die 0. Wir lesen das eine Primimplikat ab, na gut, das ist im Prinzip, liegt im Bereich E nicht. Also beim Primimplikat immer umgekehrt, muss die Variable bejaht reinnehmen, liegt im Bereich E nicht, also E bejaht, liegt im Bereich SEL nicht, also SEL bejaht, kommt raus SEL oder E. Das heißt, hier die disjunktive Minimalform besteht aus zwei Primimplikanten mit jeweils einer Variablen und die konjunktive Minimalform besteht aus einem Primimplikat, das zwei Variablen enthält und völlig identisch dazu ist. Das gleiche gilt natürlich auch hier. Hier kann ich entweder die disjunktive oder die konjunktive Minimalform bilden, kommt genau das gleiche raus. F1 ergibt sich dann als Cell nicht oder E. Und auch hier ist es relativ eigentlich einsichtig, was passiert. Wenn ich hier Cell gleich 0 wähle, ergibt sich hier F0 zu E, wie erwartet. Wenn ich Cell zu 1 wähle, ergibt sich F0 zu 1. Genau, was ich haben wollte. Genau bei F1 ist es genau umgekehrt. Wenn ich Cell zu 0 wähle, ergibt sich F1 zu 1. Und wenn ich Cell zu 1 wähle, dann ergibt sich F1 zu E. Kann man auch entsprechend hier durchspielen. Das heißt, hier ist es mal zu 0 gewählt. Das heißt, also F1 ist E und der Eingang wird hier nach außen geschaltet. Der Eingang wird auf F0 geschaltet. Wenn ich es umschalte, dann wird der Eingang auf F1 geschaltet. Sie sehen also hier auch eine relativ einfache Implementierung. Es ist auch gleich, Sie können auch einfach mal den Demultiplexer entwerfen, der jetzt nicht eine 1, sondern eine 0 am Ausgang haben soll, für einen nicht aktivierten Ausgang. Und dann sehen Sie, kommt nämlich was anderes bei raus. Gut, schauen wir uns einfach mal jetzt hier ein bisschen was Komplizierteres an. Ein 1 zu 4 2-Bit-Demultiplexer. Also wir haben hier zwei Demultiplexer. Die 1 zu 4 Demultiplexer sind. Das heißt, also wir haben hier zwei, betrachten wir zunächst nur mal den linken Teil hier. Der linke Teil, das ist einmal ein 2-Bit 1 zu 4 Demultiplexer. Also ich habe 2-Bit, 2 Eingangsbit und jeweils hier 4 Möglichkeiten, diese 2 Eingangsbit auf jeweils einen Ausgang zu legen. Also ich kann dieses erste Eingangsbit A entweder hierhin, hierhin, hierhin oder hierhin legen und ich kann das zweite Eingangsbit entweder hierhin, hierhin, hierhin oder hierhin legen. Momentan ist bei der Kombination 0,0, ich spiele es erstmal durch, dann können wir uns mal angucken, wie es funktioniert, ist hier der erste Eingang gewählt, das heißt, also, das wird auf A1 geschaltet, wie man sieht, und das wird auf B1 geschaltet. Kann ich mal einen anderen wählen. Jetzt habe ich es mal hier auf den dritten gewählt, das heißt, also, das hier wird jetzt hier auf den dritten gelegt, das wird auch auf den dritten gelegt und so weiter. Gut, wie funktioniert das Spielchen jetzt hier? Ich meine, da können wir uns auch wieder überlegen, was hat man denn da vorne? Schauen wir uns mal die Funktion an. Wir haben sozusagen hier die Selektionsvariable oder verknüpft mit der Eingangsvariablen. Das heißt, was wir jetzt machen können, sozusagen, wenn wir das realisieren wollen, brauchen auch wieder ein Dekodiersignal. Und wir haben also allgemein, kann ich sagen, ich kann es mal an der Tafel machen, mein Ausgang FI ist nichts anderes als ein Dekodiersignal DI oder verknüpft mit dem Eingang. Und dieses Dekodiersignal, was für eine Eigenschaft muss dieses Dekodiersignal haben? Na ja gut, es soll genau dann 0 sein, wenn der Eingang gewählt ist und ansonsten 1. Das heißt, für die Bitkombination I soll dieses Dekodiersignal den Wert 0 haben, ansonsten für alle anderen Kombinationen den Wert 1. Und das erinnert uns schwer auch was wir schon hatten, das sind nämlich sogenannte Max-Terme. Ein Max-Term der Funktion ist genau dann 0, wenn die entsprechende Variablenbelegung die 0 ergibt, ansonsten immer 1. Also hier nochmal, wenn ich eine Funktionstabelle noch mit zwei Variablen mache, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Und hier mal einen Funktionswert hinschreibe, dann nehmen wir wieder 0, 1, 1, 0 als Beispiel. Dann hat die Funktion hat zwei Min-Terme. Nämlich das ist ein Min-Term und das ist ein Min-Term. Und sie hat zwei Max-Terme. Das ist ein Max-Term und das ist ein Max-Term. Die Definition des Min-Terms war ja, ein Min-Term ist genau der Term, bei dem der 1 wird bei der entsprechenden Variablenbelegung und sonst immer 0. Und ein Max-Term war genau umgekehrt definiert. Ein Max-Term ist genau der Term, der 0 wird bei der entsprechenden Variablenbelegung und ansonsten immer 1. Und was wir hier brauchen im Prinzip ist ein Max-Term. Also wir brauchen hier an der Stelle, wenn wir zum Beispiel hier den Eingang auf den Ausgang 0 schalten wollen, dann brauchen wir hier das Dekodiersignal 0 und das Dekodiersignal 0 muss genau dann 0 sein, wenn alle Eingänge 0 sind, 0, 0, 0, 0 und ansonsten immer 1. wenn man den Eingang hier, wenn man, das wäre die F0-Variante, wenn wir es auf F1 schalten wollen, brauchen wir das Digitiersignal 1. Das heißt, wir brauchen einen Term, nehmen wir an, wir haben drei Eingangsvariable, der hier bei 0001 soll eine 1 liefern, dann, Entschuldigung, eine 1, eine 0, Quatsch, Max-Terme, soll eine 0 liefern. Genau dann wird nämlich 0 oder E, wird E durchgeschaltet und bei allen anderen Belegungen soll eine 1 liefern. Und das ist genau das, wie wir einen Max-Term definiert haben. Das heißt, hier sind jetzt die Decoder, dass die Decoder-Schaltung besteht nicht aus einer Min-Term, sondern die Decoder-Schaltung besteht aus einer Max-Term, die einfach bei einer einzigen Belegung eine 0 wählen und damit sozusagen den Eingang freischalten und ansonsten eine 1 und damit den Ausgang zu 1 machen. Es ist relativ klar, wenn ich den Demultiplier so aufgebaut hätte, dass ich gesagt hätte, ich möchte, wenn er nicht aktiv ist, der Ausgang eine 0 haben, dann wären wieder die Min-Terme rausgekommen, dann wäre ich wieder bei den Min-Termen gelandet. So lande ich ja bei den Max-Termen, wenn ich es umgekehrt mache. Das ist, denke ich, auch mal ganz interessant. Und genau so ist dieses Spielchen jetzt aufgebaut hier. Was Sie jetzt hier unten sehen, ja, man kann sehen, es reicht, was Sie hier unten sehen, ist im Prinzip nichts anderes als eine Schaltung, die jetzt alle möglichen Max-Terme realisiert. Max-Terme, weil die Min-Terme sind die Unverknüpfung, Max-Terme sind die Oder-Verknüpfung, also hier nochmal der Min-Term hier, das wäre der Min-Term gewesen, wenn wir das mal als x1 und das x0 nennen, wäre das als Min-Term, wäre gewesen x1 nicht und x0, das wäre ein Min-Term und das hier als Max-Term wäre x1 oder x0. Das wäre der Max-Term, weil nämlich genau x1 oder x0 ist genau dann 0, wenn x1 sowohl x1 als auch x0 0 sind, ansonsten immer 1. Das heißt, bei den Max-Termen habe ich entsprechend hier die Oder-Verknüpfung, die Disjunktion, bei den Min-Termen habe ich die Unverknüpfung, die Konjunktion. Dementsprechend habe ich hier unten jetzt einfach alle möglichen Max-Terme von zwei Variablen gebildet. Und Sie sehen, kann man hier schön mit rumspielen, je nachdem, was für eine Eingangsvariable ich habe, ein Ausgang ist immer 0 und alle anderen sind 1. Bei 0, 0 ist der Max-Term aktiv. Das heißt, der ist 0, alle anderen Max-Terme sind nicht aktiv, sind 1. Hier wird es der Max-Term aktiv. Bei der Variante wird der Max-Term aktiv. Und bei beiden 1 wird der Max-Term aktiv. Gut, das heißt, im Prinzip über diese Dekodierlogik schleife ich jetzt an einen von den vier Oder-Gattern hier, das ist sozusagen mein Dekodiersignal, schleife ich jetzt eine 0, alle anderen schleife ich eine 1, das heißt also diese drei Max-Terme hier, die hier nicht aktiv sind, das heißt die eine 1 liefern, die sorgen mir dafür, dass hier die Ausgänge jeweils 1 werden, das gleiche gilt hier unten, während der Max-Term, der hier 0 ist, mir dieses Gatter praktisch scharf schaltet und ich jetzt hier, einfach wenn ich hier auch eine 0 habe, dann kommt die 0 durch, wenn ich eine 1 habe, kommt die 1 durch. Genauso auch hier. Das ist das einzige Oder-Glied, das hier aktiv ist. Alle anderen haben hier schon eine 1, mindestens eine 1. 0. Das heißt, also hier ist der Ausgang 1. Das ist das einzige, wo jetzt hier eine 0 her hat. Das heißt, hier kann ich dann auch, schaltet sich der Ausgang nach dem Eingang. Das heißt, was ich hier habe, ist im Prinzip sozusagen gerade die andere Lösung, andersrum gelöst. Ich habe hier unten eine Dekodierschaltung, die alle möglichen Max-Terme bildet. Immer einer von den Max-Termen liefert das Ergebnis eine 0, alle anderen eine 1. Die, die eine 1 liefern, blockieren mir die entsprechenden Ausgänge und der eine 0 liefert, schaltet mir den Ausgang frei. Und so kommt diese Lösung zustande. Wobei das hier könnte man im Prinzip auch nur ohne Probleme geschlossen über das KV-Diagramm lösen. Sie haben hier einfach nichts anderes als vier Eingangsvariablen. Das heißt, Sie haben hier im Prinzip vier Funktionen von vier Eingangsvariablen hier zu lösen. Eigentlich acht Funktionen von vier Eingangsvariablen, aber die sind natürlich identisch zu den oberen. Das heißt, Sie müssen im Prinzip eigentlich nur vier von vier Eingangsvariablen lösen, was durchaus auch machbar ist. Aber Sie sehen, man kann das auch so logisch herarbeiten. Ja gut, und die rechte Schaltung, die macht sich jetzt einfach eine Variante, die geht eigentlich jetzt drei Schritte. Die rechte Schaltung, sie führt erstmal einen Enable-Eingang noch ein und dann macht sie noch eine kleine Transformation. Wie zeige ich Ihnen das am besten? Könnten wir auch an der Tafel zeigen. Gucken, ob ich da hinten noch ein bisschen Platz habe. Der hinteren Tafel. muss ich, ja, doch geht. Ja, sehr genau. Also lassen wir den Enable-Eingang erstmal weg. Beachten wir den also mal nicht, nehmen wir an, es wäre direkt durchgeschaltet. Dann ist natürlich ja völlig klar, wenn wir uns mal die linke Schaltung betrachten, einfach mal eine Geschichte, mal dieses obere da, dieses obere klein A0 betrachten. Dann ist ja A0 nichts anderes als in dem Fall der Eingang A oder verknüpft mit dem ersten Max-Term, und das ist nichts anderes als Cell 0 oder Cell 1. Das ist einfach der Ausdruck, ich meine, das hier mal betrachte, hier habe ich Cell 0 oder Cell 1 und das Ganze verknüpft oder verknüpft mit A. Na gut, das ist nichts anderes als, ich kann die Klammer weglassen, A oder Cell 0 oder Cell 1. Ja, und jetzt kann ich an der Stelle, kann ich jetzt den Morgan anwenden, kann eine doppelte Negation durchführen. Das heißt, ich kann das einfach doppelt negieren. Zwei Negationsstriche heben sich gegenseitig auf und kann den Morgan anwenden. Das ist dann im Prinzip nichts anderes als A nicht und Cell 0 nicht und Cell 1 nicht und das Ganze nochmal negiert. Und das ist genau das, was wir rechts haben, das, was in der rechten Schaltung ist. Ich habe jetzt sozusagen meine zwei Oder-Gatter auf diese Methode in ein NAND-Gatter mit drei Eingängen umgewandelt. Also hier habe ich zwei Oder-Gatter, erstes Oder-Gatter, zweites Oder-Gatter. Durch Auflösen der Klammern und doppelte Negation habe ich jetzt hier noch ein NAND-Gatter, also ein Und-Nicht-Gatter mit drei Eingängen raus konstruiert. Das heißt also, aus diesem und diesen beiden Oder-Gattern ist es dieses NAND-Gatter, also Und mit dem Nicht am Ausgang geworden, also die Und-Verknüpfung mit dem Nicht. Und ich muss im Prinzip auch noch alle Eingangsvariablen negieren, deswegen wird hier A durch einen Inverter gelaufen, läuft hier A durch einen Inverter, auch B. Und hier die Zellen 0 und Zell 1 sind genau umgekehrt beschaltet als hier drüben. Auch hier. Sehen Sie jetzt hier, hier liegen die beiden Zellen, hier liegen die negierten Zellen 0. Im oberen Bereich kommen die negierten Zellen 0, während hier die bejahten Zellen 0 da oben reingehen. Das heißt, Anwendung der Regel von De Morgan und Anwendung Kommutativgesetz habe ich hier einfach diese Transformation durchgeführt. Und kommen damit von der linken Schaltung zur rechten Schaltung. Noch ordentliches Enable. Ja gut, das Enable habe ich dann sozusagen hinten dran noch draufgepfropft über eine weitere Stufe, indem ich jetzt einfach noch ein Und-Gatter eingefügt habe. Und solange Enable 0 ist, sind diese beiden Eingänge 0. Das heißt, hier kommt auf jeden Fall eine 0 raus. Und damit ist das ganze Gebilde auf jeden Fall auch blockiert. Aber Sie sehen, ich habe jetzt einfach sozusagen, was ich hier gemacht habe, ist eine Oder-Nand-Transformation über Anwendung des De Morgans, der Morganische Regel, komme ich jetzt von der linken Schaltung auf die rechte Schaltung, um Ihnen mal ein bisschen die Varianten zu zeigen. Und die funktioniert eben ganz genauso. Dann lassen wir das Enable durchschalten. Und jetzt sehen Sie, jetzt kriege ich hier, das A wird hier auf den ersten durchgeschaltet. Wenn ich jetzt eine andere Kombination wähle, wird das A entsprechend hier drauf geschaltet, auf den dritten geschaltet und so weiter. Man kann sich das natürlich auch eher anschaulich erklären. Wenn Sie jetzt hier die Gatter betrachten, zum Beispiel bei der Kombination 0,0, sehen Sie, über das, was hier gebildet wird, über diese Und-Gatter, im Prinzip haben Sie jetzt wieder die Min-Terme drin stehen, sehen Sie, Sie haben nur ein einziges Und-Gatter, bei denen die beiden Codiereingänge 1 sind, bei allen anderen ist mindestens einer 0. Das heißt im Prinzip nur das obere Und-Gatter ist jetzt freigeschaltet. Und über das obere Und-Gatter schalten Sie sozusagen dieses A hier rüber. Und jetzt haben Sie nur hier noch das A, diese Negation. Und diese Negation müssen Sie einfach dadurch kompensieren, dass Sie hier nochmal negieren. Also hier wird das A nicht gebildet, kommt über das Und-Gatter, kommt das A nicht hier hin, läuft hier durch das Und-Gatter und über dieses Nicht-Gatter wird wieder ein A draus. So kann man sich auch den Pfad erklären. Also es gibt eine ganze Reihe von Wegen, die Sie gehen können. Sie können sich so logisch erklären, Sie können einfach den De Morgan anwenden. Es gibt in der Regel immer mehrere Möglichkeiten, wie man sich sowas erklären kann. Gut, ja, das war's, was ich Ihnen zu Multiplexern und Demultiplexern sagen wollte. Bisher haben wir jetzt immer Gatter gehabt, die wirklich mit zwei Werten gearbeitet haben. Das heißt, der Ausgang war entweder 0 oder der Ausgang war 1. Davon werden wir jetzt abweichen. Wir werden jetzt ein Gatter einführen, das drei Werte am Ausgang besitzt, das sogenannte Three-State-Gatter. Das ist eins der wichtigsten Gatter, wenn man Datenbusse konstruieren möchte. Weil ich brauche im Prinzip ein Gatter, das drei mögliche Ausgangszustände hat, nämlich 0 oder 1 oder abgeschaltet, hochohmig, elektrotechnisch ausgedrückt. Weil ich habe folgendes Problem. Nehmen wir beispielsweise eine Datenbusleitung. Und ich habe hier irgendwo ein Gatter. Ja. Größer gleich 1. Und ich habe ein zweites Gatter. Und ich schalte die einfach auf den gemeinsamen Datenbus. Dann habe ich ein Problem. Nämlich genau dann, wenn dieses Gatter hier eine 0 produziert und dieses Gatter hier eine 1 produziert, habe ich hier offensichtlich einen Konflikt. Elektrisch, was passiert, ist im Prinzip so eine Art Kurzschluss. Ich habe hier eine hohe Spannung, Niedrigspannung, es fließt ein sehr hoher Strom. Üblicher Folge, Gatter raucht ab. Wenn ich so eine Busleitung habe, brauche ich im Prinzip Gatter, bei denen ich sozusagen hier noch einen Schalter habe, sage, okay, ich habe hier einen Schalter dazwischen und ich schalte immer nur eins von den Gattern da drauf. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen dieses hier als größeres Gatter betrachte, hier einen größeren Kasten drumherum male, dann habe ich jetzt hier drei mögliche Ausgangszustände, nämlich die 0 oder die 1 oder offen. Und das nennt man ein Three-State-Gatter. Das hat also drei mögliche Ausgangszustände. Und das brauche ich im Prinzip genau dann, wenn ich mit Bussen arbeiten möchte. Das heißt, oben steht es nochmal definiert, ein Three-State-Gatter besitzt eben drei definierte Ausgangszustände, 0, 1, abhängig vom Eingangssignal E, oder einen hochohmigen Zustand. Dieser Zustand hochohmig oder Z wird durch die Aktivierung eines Sperreingangs I üblicherweise nicht wieder erreicht. Das heißt, von der Funktionstafel habe ich jetzt eben die Funktionstafel so, wenn solange Inhibit jetzt 1 ist, also das Ganze gesperrt ist, ist völlig egal, was der Eingang macht. Es ist mir völlig wurscht, der Ausgang ist hochohmig, durch ein Z gekennzeichnet. Wenn Inhibit gleich 0 ist, dann wird in dem einfachen Beispiel einfach der Eingang auf den Ausgang durchgeschaltet. Das ist einfach ein durchgängiges Gatter, die Identitätsabbildung. Das heißt, Inhibit gleich 1, Ausgang ist hochohmig, egal was der Eingang macht, Inhibit gleich 0, der Ausgang wird zum Eingang. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das im Schaltplan darzustellen. Das ist eben eine hier. Ich habe meinen Eingang E, meinen Ausgang A und meinen Inhibit so über so einen Strich dargestellt, der das Ganze einfach hochohmig machen kann. Und wie gesagt, das verwende ich immer dann, wenn ich mehrere Ausgänge, von denen nur einer aktiv sein darf, an eine Leitung angeschlossen werden soll. Darf man es nicht verwechseln, also vielleicht ist Ihnen mal untergekommen, kommen wir später noch ein bisschen drauf. Es gibt noch andere Gatter, andere Gattertypen, bei denen ich direkt mehrere Ausgänge auf eine Leitung schalten darf. Das sind sogenannte Open-Collector-Ausgänge. Das sind ganz spezielle Gattertypen, die sozusagen durch die Verknüpfung eine definierte logische Funktion realisieren. Und zwar in dem Fall meistens ein sogenanntes Wired OR, das heißt eine Oder-Verknüpfung. Das heißt, die sind speziell, man kann es im Prinzip sich so vorstellen, die sind speziell so gebaut, dass sie einen Kurzschluss verkraften, sogar eine gezielte Funktion haben. So ein Open-Collector-Ausgang ist im Prinzip so gebaut, dass er über sehr einen hohen Widerstand mit der Versorgungsspannung, über einen sehr niedrigen Widerstand mit der Masse verbunden ist. Das heißt, wenn ich solche Gatter habe, Open-Collector-mäßig, also ein Gatter und ein zweites Gatter dafür schalte. Wir machen dann später noch die elektrischen Grundlagen, wird es ein bisschen leichter, aber man kann sagen, die 0 dominiert über die 1, das ist vielleicht die einfache Erklärung. Das heißt, die sind elektrisch so verschaltet, elektrisch so aufgebaut, dass sobald einer von denen 0 wird, zum Beispiel die 0 dominiert, Nur wenn alle 1 sind, dann ist 1, das wäre ein Wired End. Oder andersrum, die 1 dominiert. Sobald einer 1 ist, zieht er alle anderen zu 1. Ansonsten dominiert die 0. Die sind also elektrisch so aufgebaut, dass sie den kurz verkraften, sogar einen definierten Zustand haben. Das nennt man Wired End oder ein Wired OR. Das hat aber nichts mit Restate zu tun. Normale Gatter verkraften das nicht, weil die einen glatten Kurzschluss produzieren würden. Das nur, falls jemand mal gesehen hat, dass ich Gatter, auch normale Gatter sozusagen direkt aufeinander knüppeln kann. Das geht nur mit ganz speziellen Gattern, oben Collector-Gatter. Und die realisieren eine logische Funktion. Das ist was völlig anderes als hier. Diese Three-State-Gatter sind wirklich Tore letztendlich. Die kann ich auf- oder zumachen. Und hier habe ich zum Beispiel jetzt mal damit einfach einen unidirektionalen Datenbus. Hier ist der Bus. Bestehend aus N Leitungen, 2 sind mal gemalt, dazwischen soll es mehr weitere geben. Und jetzt habe ich hier Datensender und Datenempfänger und habe eben die Datensender über solche Three-State-Gatter hier angeschlossen, der Datensender. Und der Datensender ist hier über diese Three-State-Gatter angeschlossen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel, wenn ich hier Inhibit gleich 0 mache, dann schalte ich diesen hier auf den Bus, das heißt, der kann seine Signale hier auf den Bus schicken. Da muss ich zwangsweise hier logischerweise ein Inhibit zu 1 machen, sonst kriege ich ein Problem. Das darf nicht passieren. Das heißt also, ich habe diesen Sender mit Inhibit gleich 0 ist freigeschaltet, das heißt, die Tore sind offen. Diesen Sender habe ich mit Inhibit gleich 1 gesperrt, die Tore sind geschlossen. Und das sind Empfänger. Empfänger ist nicht so sehr kritisch. Ob da jetzt einer lauscht oder zwei lauschen, das ist relativ egal. Ich meine, irgendwann, wenn es zu viele werden, dann haben wir auch ein Problem, dass die Leitungen zu stark belastet werden, dann kommen wir wieder ein elektrisches Problem, dass sie zu viel Strom ziehen. Weil jeder Eingang zieht auch ein bisschen Strom und jeder Ausgang kann nur einen gewissen maximalen Strom liefern. Also wenn zum Beispiel jetzt dieser Sender maximal 10 mA auf so einer Bitleitung liefern kann und jeder Datenempfänger 1 mA an Strom entnimmt, dann kann ich 10 Empfänger noch draufschalten, beim 11. wird es dann problematisch. Aber von solchen elektrischen Limitierungen sehen wir momentan mal ab. Dann ist es im Prinzip egal, ob ich nur einen Empfänger hier einschalte oder ob ich beide Empfänger einschalte. Wichtig ist, dass ich nur einen Sender drauf habe. Weil 2 Sender wären Konflikt. Wie gesagt, entweder diesen Sender hier, indem ich hier das Inhibit-Signal zu 0 setze, oder ich kann es auch umgekehrt machen. Machen wir die Empfänger mal wieder raus hier. Ich kann auch den aktivieren. Das heißt, ich setze hier mein Inhibit-Signal gleich 0. Das heißt, der ist freigeschaltet. Das heißt, der darf jetzt senden. Diese Gatter sind offen. Dann muss ich mit hier i gleich 1 dafür sorgen, dass der Datensender hier nicht sendet. Und der kann dann vielleicht seine Daten zum Beispiel dahin schicken, an den da. Gut, wie man das dann steuert, ist eine andere Angelegenheit. Also dieses Inhibit-Signal zu steuern, das sind dann bei so Bussen üblicherweise Aufgabe von sogenannten Busarbitern, also Busschiedsrichtern, die das entscheiden. Also entweder habe ich die Möglichkeit, dass ich so ein Master-Slave-System habe, das heißt, einer ist eindeutig der Chef im Ring, der übernimmt und sagt auch den anderen, wann sie dürfen. Oder es gibt einen Arbiter irgendwo, also einen Schiedsrichter, der bei parallelen Requests, wenn also zum Beispiel der sagt, ich möchte senden und der sagt, ich möchte senden, dann gibt es irgendwo eine Schiedsrichterinstanz, die sagt, okay, du bist jetzt dran und gibt dem die Freigabe. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das realisieren kann. Hier geht es einfach prinzipiell nur um die Technik. Und das Ganze ist ein unidirektionaler Zugang, das heißt also, das bedeutet, der sendet hier und der empfängt, also in eine Richtung. Man kann das auch bidirektional machen, indem man sozusagen so einen bidirektionalen Three-State-Gatter baut. Fangen wir vielleicht mal mit dem Schaltsymbol an. Das ist das Einfachste. Das heißt, ein bidirektionales Three-State-Gatter funktioniert so. Ich habe hier sozusagen einen kombinierten einen Ausgang. Also hier kann ich sozusagen senden oder empfangen. Und zwar entweder kann ich hier einen Eingang hier darüber schalten. Das ist die eine Richtung, die geht. Oder ich habe die Möglichkeit, sozusagen das Schreiben nach außen. Oder ich habe die Möglichkeit, in der anderen Richtung hier was zu lesen. Das wäre jetzt ein bidirektionales Three-State-Gatter oder ein bidirektionaler Three-State-Treiber. Und das Ganze wird abhängig gemacht von einem Richtungssignal. Also ich habe hier ein Richtungssignal R. Wenn das Richtungssignal R zum Beispiel hier 0 ist, dann bedeutet das D nach A empfangen. Das wäre also Richtungssignal 0 bedeutet empfangen. Das heißt, ich lege von außen nach innen. Ich lese also von meinem Bus. Wenn das Richtungssignal gleich 1 ist, dann heißt es senden, dann schalte ich meinen Eingang hier nach außen, das wäre die Senderichtung, das wäre also hier D gleich 1 senden. Und dann habe ich noch meinen Sperreingang, meinen Inhibit, der soll eben sagen, natürlich Inhibit gleich 0. Wenn ich meinen Gatter sperren will, dann mache ich Inhibit gleich 1 und dann ist es egal, was hier passiert, dann ist hier immer die Leitung abgetrennt und offen. Das ist also jetzt ein bidirektionales Tree-State-Gutter, in dem ich in beide Richtungen arbeiten kann. Eines der wichtigsten Elemente, wenn ich mit Bussen arbeite, weil Busse sind eben sehr oft bidirektional. Und wie ich mir sowas zusammenbauen kann, habe ich mal hier mal dargestellt. Das ist so ein Schaltplan, wie ich das machen kann. Im Prinzip ist es relativ klar. Ich habe zwei solche einfachen Tree-State-Gutter in unterschiedliche Richtungen geschaltet. Also einmal das erste Tree-State-Gutter hier. Das kann hier den Eingang auf den Ausgang schalten. Das ist für die eine Richtung zuständig. Das ist das obere Tree-State-Gutter. Das untere Tree-State-Gutter ist für die andere Richtung zuständig, für die Empfangsrichtung. Das kann also hier den D nach A schalten. Und die beiden haben jetzt entsprechende Inhibit-Eingänge. Und die Inhibit-Eingänge werden jetzt über eine Logik von den Steuereingängen I und R gesteuert. Schauen wir uns mal erstmal an, was hier, wenn I gleich 1 ist. Das wäre der Inhibit-Zustand, hochohmig. I gleich 1 bedeutet hier eine 0. Bedeutet auch hier eine 0. Das bedeutet, bei dem UND-Gatter hier, sozusagen in dem UND-Gatter vor dem Negationspunkt auf jeden Fall eine 0, nach dem Negationspunkt hier eine 1. Das heißt, wenn ich hier eine 1 habe, an dem Eingang, dann bedeutet das hier in den beiden Ausgang von den beiden NAND-Gattern, habe ich auf jeden Fall eine 1. Das heißt, hier liegt eine 1 an, hier liegt eine 1 an. Das heißt, die beiden Tree-State-Gatter sind gesperrt, sind inhibit. Das heißt, wir haben den offenen Zustand. Haben wir hingegen hier eine 0 anlegen, haben wir erstmal hier eine 1 und hier eine 1. Das heißt, also die UND-Gatter sind sozusagen schon mal, die NAND-Gatter sind sozusagen bereit und jetzt hängt es von der Richtung ab. Wenn ich R gleich 0 gewählt habe, bedeutet das, ich habe hier eine 1 und hier eine 0. Hier eine 1 und eine 0 bedeutet hier eine 1, das heißt, also der ist gesperrt. Aber hier habe ich eine 0, das heißt, der ist freigegeben. Das heißt, der Pfad ist geschaltet. Lege ich hingegen hier unten eine 1 an, bedeutet hier habe ich natürlich immer noch meine 1, die bleibt. Dann habe ich jetzt hier eine 1 und hier eine 0. Das heißt, ich kriege hier eine 0 und hier eine 1. Bedeutet, dieses Gatter ist gesperrt und dieses Gatter ist freigeschaltet und ich komme in die Richtung. Und damit kann ich jetzt sozusagen alle Kombinationen hier durchspielen und sehe eben hier, dass ich mit diesem Tree-State-Gutter mit zwei einfachen Tree-State-Guttern ein bidirektionales Gatter aufbauen kann, mit dem ich eben so ein Ausgangssignal und ein Eingangssignal wahlweise auf einen bidirektionalen Bus schalten kann. Das heißt also, das Ganze mal so dargestellt würde bedeuten, ich habe hier meinen bidirektionalen Datenbus, der kann in beide Richtungen und ich habe hier Einheit 1, 2 und 3 und ich habe eben hier nicht nur ein Inhibit, sondern auch ein Richtungssignal. Und das könnte ich zum Beispiel sagen, na gut, warum war es schon wieder, R gleich 0 war glaube ich empfangen, richtig, R gleich 0 war empfangen. Das heißt, ich kann zum Beispiel so sagen, ich lege mal hier R gleich 0 an und I gleich 0, das heißt, ich gebe den frei. Den schalte ich ab, also I gleich 1, dann ist es egal, was der macht. Und hier lege ich jetzt auch mal I gleich 0, aber R gleich 1 an. Dann wird es bedeuten, der sendet dahin. Der ist aus dem Spiel, Inhibit ist gleich 1, der ist also gesperrt, die Gatter sind hier gesperrt. Die beiden sind im Spiel, die beiden Gatter, die richtige Gatter sind freigegeben. Der ist auf Empfangen geschaltet, die Richtung Empfang ist auf Empfangen, die ist auf Senden, die Richtung ist auf Senden geschaltet, das heißt, hier würde der Datentransfer in die Richtung stattfinden. Wenn ich jetzt umdrehe, also wenn ich jetzt hier eine 0 hinmache und hier eine 1 hinmache, dann geht das Spielchen andersrum. Dann steht der auf Senden und der auf Empfangen, dann geht es darum, über den gleichen Bus. Oder wenn ich jetzt hier statt zu dem schicken möchte, naja gut, dann mache ich eben hier mein Inhibit zu 1 und hier mein Inhibit zu 0. Und mein R gleich 0 und schon geht es in die Richtung. Das heißt, was ich jetzt hier habe, ist wirklich ein universeller bidirektionaler Datenbus. Je nachdem, wie ich diese Signale hier schalte, kann ich einen Sender und einen Empfänger auswählen und entsprechend zuschalten. Ja? Könnte auch, ja, natürlich. Ich kann durchaus auch sozusagen das, was ich jetzt hier gemacht habe, ist so, was man ein Singlecast nennen würde. Das heißt, die Einheit 2 sendet nur an die Einheit 3, aber natürlich können durchaus auch mehrere empfangen. Das heißt, ich könnte durchaus sagen, R gleich 0, I gleich 0, R gleich 0, R gleich 0 hier machen. Das heißt, ich könnte sozusagen gleichzeitig, der sende gleichzeitig beides, ohne Probleme möglich. Ja? Normalerweise elektrisch nicht, normalerweise sind die Ausgänge stark genug, das ist kein Problem. Also wenn ich nicht, wie gesagt, die maximale Ausgangslast überschreite, geht das normalerweise problemlos. Was ich wirklich nur verhindern muss, dass ich zwei Sender auf der Leitung habe. Das muss ich verhindern. Gut, ja, ich muss heute ein bisschen früher Schluss machen, ich muss noch nach Wiesbaden zu einer Besprechung fahren. Das heißt, als letztes würde ich ganz gerne Ihnen noch ein weiteres, einfaches, nettes, kleines Schaltnetz zeigen. Ein sogenanntes Permutationsschaltnetz. Permutationsschaltnetze vertauschen einfach die Reihenfolgen von Variablen. Die machen also hier, schalten also hier zum Beispiel A0, A1, B0, B1, derart weiter. Das ist sozusagen entweder, das kann ich nicht rennen mal, entweder sozusagen straight forward geht oder über Kreuz. Einfach vertauschen oder gerade vorwärts. Also momentan steht die Richtung, glaube ich, vertauschen. Genau sehen, das A0 landet hier beim B1. Und das A1 landet hier beim B0, schaltet also über Kreuz. Wenn ich es umschalte, dann geht es gerade. A0 landet bei B0. A1 landet bei B1. Das sind also im Prinzip so eine Art Kreuzungsweichen, die man hier hat. Auch das ist sehr praktisch für Datenwege. Ich meine, wie man sowas konstruiert, auch dieses Permutationsschaltnetz, das ist noch einfach genug, das können Sie über ein KV-Diagramm entwerfen. Sie können es sich aber auch relativ einfach erklären. Im Prinzip hier ist diese beiden UND-Gatter hier, jeweils sind die Weichen. Sie sehen hier, wenn SEL gleich 1 ist, bedeutet, dass dieses UND-Gatter ist freigeschaltet. Hier liegt eine 1 dran. Und über dieses UND-Gatter kann ich diesen Eingang zu dem Ausgang weiter bewegen. Das gleiche gilt hier unten, das untere UND-Gatter ist freigeschaltet. Damit bewege ich diesen Eingang hier zu diesem Ausgang hin. Während hier diese beiden UND-Gatter hier, wo hier die Negationspunkte sind, die sind gesperrt. Wenn ich SEL gleich 0 wähle, ist es gerade umgekehrt. Dieses UND-Gatter ist gesperrt und auch dieses UND-Gatter ist gesperrt. Dafür sind aber die beiden UND-Gatter mit den Negationspunkten hier freigegeben. Das heißt, das UND-Gatter ist freigegeben, das ist auch freigegeben. Das heißt, jetzt läuft der Datenpfad in diese Richtung, respektive von hier rüber läuft der Datenpfad dann in diese Richtung. Das ist ein Permutationsschaltnetz. Wie gesagt, auch ein praktisches Schaltnetz. Gut, ja, wie gesagt, muss heute ein bisschen früher Schluss machen. Ich glaube, Sie sind mir nicht böse drum. Soll es dann für heute gewesen sein. Sehen uns nächste Woche wieder.